im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und die Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Herzlich willkommen, sage ich euch allen, zu diesem ersten Gottesdienst im neuen Jahr, in dieser neuen Formation. Wir haben Winterkirche, was meint, wir wollen auch in unserer Gemeinde gucken, wie wir mit den Heizkosten richtig vernünftig hinkommen. Deswegen in diesem Jahr machen wir es so, dass wir unsere Sonntagsgottesdienste hier im Andreas-Gemeindehaus feiern. Ich danke allen, die in der Vorbereitung auch für die Herrichtung dieses Raums mitgemacht haben. Und hinterher haben wir ja nochmal ein bisschen Gelegenheit, beim Kirchcafé darüber zu sprechen. So, wie war das heute eigentlich? Natürlich ist was anderes. Aber schön, dass wir erst einmal in dieser Zeit das so ausprobieren können. Bis März wollen wir das hier so handhaben. Wir rücken also etwas näher zusammen. Nun, das macht es noch nicht, dass wir gleich Gottes Kinder werden, aber Gottes Geist ist es. Um den wollen wir bitten. So lasst uns beten. Deinen guten Geist hast du uns versprochen, Gott. Und wir brauchen nichts Dringenderes als die Energie und die Kraft, die von dir herrührt. Damit wir uns selbst besser verstehen und dich. Und uns als die Leute erfahren, die zu dir gehören. Darum bitten wir gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.
Sieh, nun kommt der Herr, der
Vater und den Sohn.
der Taufe hast du auch uns zu deinen Töchtern und Söhnen gemacht. So gehören wir zu dir und untereinander zusammen. Wir bitten dich, vollende, was du mit uns begonnen hast, durch unseren Herrn Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Epistel im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel. Ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als dies gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zuteilt das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder die gleichen Aufgaben haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben, nach dem Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dieses Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lautem Sinn. Wer leidet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.
Wir singen jetzt das Wochenlied oder das Sonntagslied, Nummer 410, Christus, das Licht der Welt. Und daran schließt sich dann sofort an das Halleluja. Das war mein Fehler, ist eine falsche Nummer angegeben. Das muss dann 182 sein. Aber da kommt man spielend hinein. Also zunächst Christus, das Licht der Welt, und dann Halleluja 182, 1 und 4.
Thank you.
Evangelium steht bei Matthäus im 3. Kapitel. Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließ. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Lassen Sie uns unseren Glauben bekennen und stehen Sie dazu.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir singen von dem Liedblatt Lamm Gottes: Du nimmst hinweg die Sünde der Welt.
Menschen, mit denen man sonst eigentlich vertraut war, auf einmal kapiert man etwas in seiner Lebensgeschichte und dann, jetzt sehe ich, was du meinst. Jetzt sehe ich, wie du wirklich bist. Oder wenn man den anderen wirklich verstehen will, in einem Gespräch, und der andere guckt einen gar nicht an, dann sagt man doch, ey bitte, komm, schau mich an. Und man erhofft sich ja davon, dass der andere einen anschaut, dass man dann kapiert, was im anderen eigentlich los ist und dass man dann versteht, I see. Um diese Art von Sehen geht es heute. Es ist also nicht unbedingt ein Sehen mit unseren Augen. Es ist ein Sehen, was mehr meint, als nur ein äußerliches Wahrnehmen. Der Predigtext für unseren ersten Sonntag nach dem Epiphaniasfest steht im Johannesevangelium und es ist die Parallelerzählung von dem, was wir gerade im Evangelium gehört haben, wie Johannes die Taufe Jesu erzählt. Johannes sieht, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er offenbar werde für Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt. Dieser ist Gottes Sohn. Johannes ist ja eigentlich ein Verwandter Jesu. Merkwürdigerweise sagt er immer wieder: Ich kannte den nicht. Natürlich, ihr seid doch, wenn man jetzt mal von der Familiengeschichte her ausgehen, sind das eigentlich Cousins. Genauer gesagt, Cousins zweiten Grades. Denn die Mütter, Elisabeth und Maria, waren Cousinen. Also die beiden Jungs von den beiden Frauen sind Cousins zweiten Grades. Trotzdem behauptet Johannes der Täufer über Jesus: Ich kannte ihn nicht. Und dann sieht er ihn. Anders. Versteht auf einmal, mit wem es da zu tun hat und sagt: Das ist das Lamm Gottes. Das Johannesevangelium erzählt viele Geschichten, die wir auch in den anderen Evangelien haben, nur noch einmal eine Spur anders, um genau etwas zum Ausdruck zu bringen, was vielleicht anders nicht zu sagen wäre. Die entscheidende Geschichte bei dieser ganzen Jesus-Sache ist ja, oder wird immer so wahrgenommen, Jesus ist ja einer, der bei den Leuten eigentlich Erfolg hat und gut ankommt. Er heilt und er sagt interessante Sachen, die Leute strömen dabei und dann diese Geschichte mit dem Brot, wo 5000 Leute satt werden, das hat die Leute damals überzeugt. Johannes erzählt, die wollten ihn daraufhin zum König, zum Chef machen. Also wenn einer uns versorgt, so wie Jesus uns versorgen kann, na, der soll vorne stehen, ganz klar. Und was macht Jesus? Er läuft weg. Nee, das ist nicht mein Job hier. Das Entscheidende aber ist, warum wird er muss er so sterben? Im Johannesevangelium wird das so erzählt, dass Jesus genau zu dem Zeitpunkt stirbt, als drüben im Tempel die Passahlämmer geschlachtet werden. Das Passahlamm. Zeichen für die Befreiung. Das Passahfest ist ja die Erinnerung daran, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit worden ist. Und das Passahlamm gibt sein Leben um genau dieses Zeichen. Wir gehören zu diesem Volk der Befreiten, deutlich zu machen. Das eigentliche Passahlamm, so sagt Johannes in seinem Evangelium, das eigentliche Passahlamm ist diese Figur. Wenn ihr wissen wollt, was Befreiung ist, schaut auf ihn. Und sein Leben war im Grunde wie ein Lamm, das sein Leben, ob es will oder nicht, sein Leben hingibt. Nichts anderes als Hingabe. Wie sehr er diese Hingabe gelebt hat. Das sieht man, sehen wir nicht nur an dem Kontakt, wie er zu den Leuten in Kontakt war, zu den Menschen, zu den Großen, zu den Kleinen, zu den Wichtigen, zu den Unwichtigen. Das sehen wir vor allen Dingen daran, was Hingabe bedeutet bei Jesus. Dass die Menschen ihn ja dann am Ende nicht wollten. Was bedeutet das? Was ist das? Es geht offensichtlich, so wird uns in dieser Geschichte von Jesus erzählt, ein Riss durch diese Welt. Durch jedes Menschenleben. Es geht ein Riss durch diese Welt, der deutlich macht, wir sind nicht so heil, wir sind nicht so taff, wir sind nicht so großartig, wie wir uns gerne sehen und wie es über uns beschrieben wird. Die Bibel beschreibt diesen Riss von Anfang an und benennt ihn mit dem Wort Sünde. Ich weiß, dass mit diesem Wort viel Schindluder getrieben wird. Und wenn man dieses Wort in den Mund nimmt, ist sehr schnell der Vorwurf da, ja klar, Kirche und diese ganzen religiösen Leute nehmen das Wort, um andere klein zu halten. Ihr wollt euch die Sünde einreden, damit ihr dann am Ende die Chefs seid, damit ihr sagt, wie man denn davon loskommen soll. Und Gott, er hat da ein super Prinzip. Es ist ein Macht. Gefährlich. Ist es das? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das Thema sehen, richtig sehen, nichts verdrängen, wirklich verstehen. Wie ist das in unserem Leben? Ich will euch nichts einreden. Ich will nicht behaupten, dass da was ist, wenn da gar nichts ist. Aber warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Warum kriegen wir das mit dem Frieden nicht hin? Warum ist dieser Riss? Warum auch immer? Wodurch auch immer verursacht? In jedem Menschenleben. Warum sind die Guten und die Engagierten, die Taffen, oft so hilflos? Der große jüdische Liederdichter, Leonard Cohen, hat in einem seiner großen Lieder geschrieben, "There is a crack in everything. That's the way the light comes." Da ist ein Riss in allen Dingen. In jedem, in allem. Aber das ist genau der Weg, wie das Licht hineinkommt. Johannes der Täufer sagt, der, der vor mir gewesen ist. Hört sich kompliziert an. Ist auch nicht ganz einfach zu verstehen, obwohl es ist eigentlich nach mir, also das heißt in unserer Zeit. In der Zeit, in der wir Geschichten erzählen. Wie war es denn früher? Und was denkst du, wie wird es sein? In einer Zeit von vorher und nachher, wo wir Geschichten transportieren, um unsere Zeit zu verstehen. In dieser Zeit, in unserer Zeit, vor 2000 Jahren, da gab es einen, der vor allen Dingen war. Und das ist dieser Jesus. Es ist der, der eine Geschichte hat, die unsere ganzen Geschichten, die unsere aller Lebensgeschichten vorausliegt. Er ist unserer Geschichte, unserer Lebens-, unserer Weltgeschichte sozusagen vorgelagert. Er ist der, um es mit einem anderen Wort zu sagen, der die Logik dieser Welt ist. Johannes, der Evangelist, drückt es in seinem Buch so aus, wir haben es zu Weihnachten gehört. Im Anfang war das Wort. Und Wort heißt auf Griechisch Logos. Im Anfang war der Logos, also die Logik. Im Anfang war genau diese Logik, dieser Sinnzusammenhang, der in Jesus aufgeschieden ist. Der war schon immer da. Diese Logik, dieser Logos, diese Geschichte, liegt aller Geschichte voraus. Also wenn wir unsere Lebensgeschichte, und wenn sie noch so verrückt oder so großartig, so klein oder so unbedeutend oder so wichtig und entscheidend, wie auch immer unsere Lebensgeschichte aussieht, diese Geschichte von vorher und nachher, die wir erzählen können, wenn wir die verstehen wollen, dann schaut auf die Logik, der alles zugrunde liegt. Schaut auf diese, auf dieses Wort. Schaut auf Jesus, auf seine Lebensgeschichte, die aller unserer Lebensgeschichte vorgelagert ist. Er ist sozusagen, in ihm sehen wir die Grundidee. Wir sehen sie. You see? Du verstehst? Darum dreht sich's. Es kommt also in Jesus nicht nur irgendeine interessante, wichtige oder entscheidende Figur, sondern das ist die Behauptung von uns Christen. In Jesus kommt Gott selbst. Jesus hat einmal am Ende im Johannesevangelium gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich versteht, versteht den Vater. Wer verstanden hat, was mit mir passiert und worauf es mit mir hinausläuft, sagt Jesus, der versteht, was Gott eigentlich von uns will. Das heißt, für uns Christen ist Gott nicht irgendeine Größe, weiß ich jetzt auch nicht so genau, hat noch keiner gesehen, schwer zu sagen, gibt so viele Meinungen, irgendwie jeder ja. Für uns Christen ist Gott die Logik dieser Welt. Und wie dieses Leben, wie diese Logik tickt, ist uns in Jesus offenbar geworden. Gerade in unseren Zeiten müssen wir es vielleicht neu buchstabieren. Die Klugen dieser Welt sagen, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und diese Beschreibung stimmt ja an vielen Stellen. Im Krieg werden wichtige Erfindungen gemacht. Im Krieg werden wichtige Erfahrungen gemacht. Im Krieg, in der Auseinandersetzung, wie immer die auch aussieht, groß oder klein, mit kleinen Nadelstichen oder mit großen Kanonen. Im Krieg lernt man den Menschen kennen, wozu er fähig und in der Lage ist. die Logik, in der die Welt tickt? Sehen wir unser Leben so an? Verstehen wir uns so? Paulus, den wir gerade im Römerbrief gehört haben in der ersten Lesung, sagt, das sei euer vernünftiger Gottesdienst, euer logischer Gottesdienst, euer mit Gründen nachzuvollziehender Gottesdienst, dass ihr euch hingebt, dass ihr in der Spur lebt, wie Jesus gelebt hat. Hingabe. Nicht Aufgabe. Nicht sich selbst verleugnen im Sinne von, ich weiß gar nicht mehr genau, wer ich bin, Hauptsache irgendwie, Jesus ist ganz wichtig. Nein, wir sind gemeint. Wir mit unserer Person, mit unseren Charakteren, mit unseren Gaben. Das sagt Paulus ausdrücklich. Wir haben diese Gaben, wir haben unsere Eigenheiten. Und die sind von Gott uns gegeben, damit wir sie gebrauchen. Zur Hingabe. Damit wir sie einsetzen für andere. Damit wir so unser Leben bestehen. So tickt die Welt. Wir sehen. So dürfen wir uns und die anderen sehen, dass wir von Hingabe getragen sind. Unser Leben kann nicht verloren gehen. Was immer wir auch über uns und unser Leben erfahren, was immer wir auch über uns und andere denken, was immer auch mit uns und anderen geschieht. Wir sind von dieser Hingabe umgeben. Unsere ganze Verkehrtheit, das, womit wir uns selbst im Wege stehen oder anderen, dieser Riss, der durch unser Leben geht, das ist gedeckt. In der alttestamentlichen Lesung, die wir heute nicht gehört haben, wird unser Leben als glimmender Docht oder geknicktes Rohr beschrieben. Vielleicht werden wir das einmal am Ende unseres Lebens. Ein nur noch glimmender Docht, ein geknicktes Rohr. Vielleicht fühlen wir uns mitten im Saft unseres Lebens und müssen es doch eingestehen, dass was von mir ausgeht, ist, wie beim glimmenden Docht, Schall und Rauch, ist nicht viel dahinter. Aber er wird diesen glimmenden Docht nicht auslöschen und das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Das ist die Logik, in der unsere Welt, unser Leben passiert und geschieht. Und in dieser Logik dürfen wir leben. Von dieser Logik dürfen wir geprägt sein. Amen.
des Silvestergottesdienstes betrug in der St. Andreaskirche für die Arbeit mit Ausländern und Flüchtlingen in Westfalen 86,45 €, für die Unterstützung der Hospizgruppe Lübecke 86,45 €. Die Kollekte des Neujahrsgottesdienstes betrug für Ökumene und Auslandsarbeit der EKD 245,57 € und für diakonische Aufgaben unserer Gemeinde 122,79 €. Die heutige Kollekte, die Diakoniekollekte, ist für Aufgaben unserer Gemeinde bestimmt. Und es geht um die diakonisch-missionarische Ausbildung. Für den Dienst in unseren Kirchen, Gemeinden und Kirchenkreisen sowie in den diakonischen Einrichtungen benötigt die Evangelische Kirche von Westfalen junge Menschen, die sich als Diakoninnen und Diakone, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen ausbilden lassen. Die Kollekte unterstützt die Ausbildung von Diakoninnen und Gemeindepädagogen für den Dienst in der Kinder- und Jugendarbeit, der evangelischen Erwachsenenbildung und der Familien- und Seniorenarbeit in unserer Kirche. Sie fördern mit ihrer Gabe praxisnahes Lernen in den gemeindlichen oder diakonischen Arbeitsfeldern, in denen gelebter Glaube und soziales Handeln miteinander verbunden sind.
Ich darf noch einladen zu den Veranstaltungen. Nun, wie schon gesagt, gleich im Anschluss Kirchcafé drüben im Unterrichtsraum. Nun, so kriegt jeder Raum hier nochmal so seinen eigenen Charakter und seinen eigenen Smell. Ja, wir sind heute im Englischen unterwegs. Wir laden herzlich ein zu den Abendgebeten in der kommenden Woche, Montag, Dienstag und Freitag um 18 Uhr. Am Mittwoch das TC-Gebet und Donnerstag Friedensgebet, auch alles um 18 Uhr. Das machen wir allerdings in der Andreaskirche, die wir dafür allerdings nicht heizen. Also wer kommt, sollte sich warm anziehen, aber jetzt im äußeren Sinne. Ganz herzlich einladen möchte ich noch zu den Abenden der Allianz Gebetswoche. Draußen liegt ein Vorbereitungsheft zu den einzelnen Abenden. Am kommenden Morgen geht es los, hier im Andreas Gemeindehaus, wann geht es los? 19 Uhr, glaube ich. 19 Uhr, genau. 19 Uhr hier im Andreas Gemeindehaus, jeder Abend an einer anderen Stelle. Das wird dann aber jeweils bekannt gemacht. Das machen wir zusammen mit den freikirchlichen, evangelischen freikirchlichen Gemeinden. Es gibt eine Bibelauslegung und dann ein gemeinsames Gebet. Das sind so die Allianzabende. Wir wollen gleich Fürbitte halten und in den Fürbitten bitte ich Sie zur Antwort mit dem Ruf, Herr, erbarme dich. Und nach dem sich anschließenden Vater Unser singen wir noch die Schlussstrophe aus dem angefangenen Lied 66. Zur Fürbitte bitte ich Sie nun aufzustehen. Du bist das Licht, lebendiger Gott. Du bist das Licht der Welt. Du bist wie die Sonne am Morgen, die das Dunkel der Nacht verdrängt und uns wärmt. Du bist wie der Stern in der Nacht, der uns den Weg weist. Wir bitten dich für diese Welt, in der viel Dunkel herrscht. Wir bitten dich für die Menschen, die Hunger haben oder kein Dach über dem Kopf, die der Verfolgung und der Folter ausgesetzt sind, für alle, deren Leiden uns hilflos und sprachlos macht. Wir rufen zu dir, Herr. Wir bitten dich für die Frauen und Männer, die berufen und gewählt sind, verantwortlich zu leiten und zu entscheiden, in den Kirchen und Gemeinden, in Politik und Wirtschaft, in Handel und Verkehr, Wir bitten dich auch für diejenigen, die in der Wissenschaft neue Wege suchen und gehen. Gib Klarheit in ihren Gedanken, dass sie ihre Begabung und ihren Einfluss zum Wohl der Welt, deiner Schöpfung einsetzen. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich für unsere kleine Welt um uns herum, für unsere Familien und Freundschaften, für die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, für die Traurigen und die Ängstlichen, die Sorgenvollen und die Kranken. Wir rufen zu dir, Herr. Wir bitten dich auch für uns selbst, Gott, und für alle, die mit ihren Schattenseiten nicht fertig werden, für alle, denen wir im Weg sind, und für alle, die uns Schwierigkeiten machen. Hilf, dass wir Wege finden, wie wir als deine Kinder gemeinsam leben können. Herr, du bist das Licht der Welt. Sei Licht auf unserem Weg, bis wir ankommen in deinem Licht. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.